ich sag's für diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal da sind. Mein Name ist Anselm Stiel, ich darf hier Pastor sein und ich habe mir Gedanken zum Advent gemacht, weil heute ist der erste Advent. Herzlich willkommen im Advent. Und wir können es auch sehen, ich habe mich schon fast nicht getraut, mich hier hinzustellen, weil es so schön ist, aber ich habe mich auch ein bisschen rausgeputzt. Ne? So. Ne? Ja, komm, hör auf, ist gut. So. Es ist so ein besonderer Moment in unserer Familie, wenn wir die Kisten mit der Deko, mit der Weihnachtsdeko aus dem Keller holen und anfangen, die Wohnung und das Haus so ein bisschen durchzugehen und zu schauen, wo kann was hin. Und dann wird noch ein bisschen was aussortiert und was Neues gekauft oder irgendwo angemalt oder so. An die Wände gemalt wird ja sowieso immer bei uns. Auf jeden Fall so dieser Moment und wir merken, ja, es ist die Richtung Weihnachten. Und es gibt bei uns die Überlegung, wann man denn eigentlich anfängt mit der Deko, also wie die Weihnachtsstimmung, die man ja dann irgendwann erhofft zu haben, mit dieser Deko zusammenhängt. Also sollte man früh anfangen, damit die Stimmung sich aufbauen kann, oder sollte man ein bisschen später anfangen, damit man nicht irgendwann genug davon hat? Bei uns ist das so, dass das Schmücken an sich tatsächlich diese Gefühle auslöst und mit der Zeit steigert. Von daher jetzt der private Tipp von uns, ordentlich schmücken, nicht lang warten, das Steigern bis zu Weihnachten, bis es dann sozusagen der große Exzess ist an Weihnachten vielleicht. Also wir haben schon ganz ordentlich angefangen, weihnachtliche Gefühle, muss man jetzt dazu sagen, sind aber natürlich noch keine religiösen Gefühle, also keine Gefühle, dass jetzt auch was mit mir, mit meinem Innern, mit meinem Bezug zu Gott passiert ist, keine Gefühle des Glaubens. Die Stimmung, die wir so versuchen zu erzeugen in dieser Zeit, die hat, würde ich sagen, mit Sicherheit auch mit der Weihnachts- und Winterromantik zu tun, so wie sie zum Beispiel die Gedichte von Freiherr Josef von Eichendorff durchwehen. Diese Gefühle, ich weiß nicht, ob ihr so ein Gedicht in den Ohren habt, ich sage einfach mal zwei Strophen draus. Markt und Straßen stehen verlassen, still erleuchtet, jedes Haus, sinnend gehe ich durch die Gassen, alles sieht so festlich aus. Und ich wandere aus den Mauern bis hinaus ins freie Feld, hehres Glänzen, heilges Schauern, wie so weit und still die Welt. Sterne hoch, die Kreise schlingen, aus des Schnees Einsamkeit steigt's wie wunderbares Singen, o du gnadenreiche Zeit. Es hat wenig mit unserer Welt, wie sie ist, zu tun, aber trotzdem, mich kriegt das. Mich kriegt das zu Weihnachten. Ich denke so, ja, ja, und das ist das Gefühl, was in mir aufsteigen will. Die kluge Einsicht von all diesen Dingen ist ja, wir Menschen, wir leben durch unsere Sinne, durch das, was wir hören, was wir uns sagen, was wir singen, was wir riechen, was wir schmecken. Und deswegen ist das auch sinnvoll mit der Deko und auch wenn es vielleicht so ein mitteleuropäisch modernes Ding ist und nicht biblisch, das ist schon sinnvoll mit der Deko. Diese Lichter und der Schmuck, das sind, finde ich, so Hinweise, die der Seele auf die Sprünge helfen. Ja, Kerzen, wir haben es schon gehört, Duft von selbstgebackenen Keksen, so die Klassiker, Sterne, Engel. Es soll eine besondere Zeit sein und damit wir das auch spüren, umgeben wir uns mit diesen Dingen. Ja, das ist so ein bisschen, man kommt hier rein und man merkt so gleich so, ah, ne, es macht was mit einem. Also das sind so Stimmungshelfer und da ist auch, wie gesagt, so ein bisschen bürgerliche Tradition dabei, vielleicht auch Gewohnheit. Vielleicht sind wir auch auf der Suche nach dem Gefühl, was wir als Kinder hatten, wenn Weihnachten war. Und versuchen, das wieder zu erzeugen und zu erhaschen. Ich möchte dieses Gefühl mal als den Zauber von Weihnachten beschreiben. Die Welt sieht verzaubert aus, aus Kinderaugen auf jeden Fall, wenn man durch die Straßen geht. Und wenn wir Glück haben, dann fühlen wir uns auch am Ende irgendwie so mit reingenommen. Wir fühlen uns vielleicht auch ein bisschen verzaubert, so von einem Staunen durchschauert. Und ich spüre jedes Jahr wieder, wie ich darauf hoffe, dass das wahr wird, dass es dieses Gefühl gibt, diesen Zauber. Er stellt sich aber nicht so ohne weiteres ein und nicht mehr einfach so. Wir schlagen uns den Advent um die Ohren, dann ist Heiligabend und dann gibt es eine Atempause von ein paar Tagen vielleicht. Dann verschwindet der ganze Kram wieder in den Kisten und im Keller. Und ich frage mich Anfang Januar, was denn jetzt eigentlich noch bleibt von der ganzen Aufregung? Abgesehen von dem Vorsatz, wieder ein bisschen mehr sich zu bewegen und so. Eigentlich hoffe ich doch auf ein Wunder. Also, dass da was übrig bleibt von diesem Zauber. Wenn ich darüber nachsinne, dann merke ich, es geht mir um dieses Staunen, was ich suche. Dieses Staunen, was sagt, wow, Gott ist in mir zur Welt gekommen. Und ich hoffe jedes Jahr wieder auf so ein bisschen von diesem Zauber für mich, weil ich das brauche, dass ich merke, doch, da ist wirklich was passiert und nicht nur, da sind nicht nur irgendwie Gefühle aufeinander gestapelt worden, da ist wirklich was passiert. Ich hoffe nicht nur für mich, ich hoffe für meine Familie, für die Kinder, ich hoffe das auch für uns als Gemeinde. Wir sind ja unterwegs gemeinsam in dieser Zeit und durch diese Adventszeit. Und ich hoffe also nicht auf schöne, heimelige Weihnachtsgefühle, die man dann hinterher wieder für ein Jahr in die Dekokiste packt. Ich hoffe auf diese Verzauberung, dass wir merken, dieses Wunder ist anscheinend wahr. Ich habe was an mir erlebt, da ist für mich was Wunderbares geboren. Mir ist ein Stern aufgegangen, mir ist ein Licht aufgegangen. Und das begleitet mich. Und das ist das Wunder. Und wir erinnern uns nicht nur daran an Weihnachten. Wir verbinden ja mit diesem Fest so die Hoffnung, dass etwas von diesem Wunder wahr wird. Und wie wir es schon gehört haben in der Anmoderation, es soll was wahr werden von diesem Wunder in unseren Familien, in unseren Fragen, in unserer Welt. Und unsere Welt sieht wirklich saumäßig unweihnachtlich aus. Ich hoffe also auf ein Staunen, so ein verschwiegenes Sinnen über diesem Geheimnis, das lautet, Gott hat diese und auch meine Welt ganz zart betreten. Und einer, der so ein weihnachtliches Wunder braucht, der das merken muss, ist ausgerechnet Elia. Elia ist ein Prophet, von dem uns die hebräische Bibel erzählt, also der erste Teil unserer Bibeln. Wir haben vor kurzem schon mal von Elia gehört. Er war so einer von diesen Typen, die so sehr stark und glaubensmächtig erscheinen. Aber in all diesem Einsatz und in den Wundern, die er erlebt hat, da scheint sich in ihm so eine Leere ausgebreitet zu haben, so eine Lebensmüdigkeit. Er fühlt sich dem Amt, was er hat, nicht gewachsen. Ja, ein Mann Gottes, ein Prophet. Und Elia sagt zu Gott, ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Lass mich liegen. Lass mich in der Gosse sterben. Er kann die Krise seines Volkes nicht ändern. Er kann die großen Fragen nicht beantworten. Er kann die Leute nicht zu Gott führen, so wie er es möchte. Er sieht keinen Nutzen, er sieht keine Früchte. Er ist letztlich total ernüchtert. Ja, es war immer viel Lametta, aber das Wunder ist nicht geschehen. Wir gehen rein, mitten in die Geschichte, 1. Könige 19. Kleiner Ausschnitt, ein paar Verse. Elia erhob sich von seinem Platz in der Wüste, aß und trank, und das Essen gab ihm genug Kraft, um 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb, zu wandern, also dem Ort, wo man möglicherweise Gott begegnen kann. Dort fand er eine Höhle, in der er die Nacht verbrachte. Doch der Herr sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Elia antwortete, ich habe dem Herrn, Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient. Denn die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten getötet. Ich allein bin übrig geblieben und jetzt wollen sie auch noch mich umbringen. Da sprach der Herr zu ihm, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn, denn Jahwe wird vorübergehen. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug. vor Jahwe her. Doch Jahwe war nicht in dem Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch Jahwe war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch Jahwe war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein stilles, kleines Säuseln. Als Elia es hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht, ging nach draußen und stellte sich in den Eingang der Höhle und eine Stimme sprach: Was tust du hier, Elia? Und dann darf Gott erleben, wie Elia sich seiner Anliegen annimmt. Aber ich habe den Eindruck, das Entscheidende, was hier für Elia passiert, ist, dass er auf Jahwe warten muss, auf den, der da ist, der immer für ihn da ist, das heißt ja der Name, ich bin für dich da, ich bin da, auf den muss er warten. Wir halten uns vor Augen, für die Bewohner dieser vorantiken Welt, für diese Menschen wie Elia, da waren ja zerschmetternde Stürme und Erdbeben und Feuer, das waren die Zeichen, dass Gott jetzt gerade ankommt, dass er jetzt hier ist. In Psalm 77, das ist so ein Lobpreislied für den Gottesdienst im Tempel, da heißt es: Die Wasser sahen dich, Gott, die Wasser sahen dich und ängstigten sich. Ja, die Tiefen tobten, die dicken Wolken gossen Wasser, die Wolken donnerten und deine Pfeile fuhren einher, also Blitze. Dein Donner rollte, Blitze erhellten den Erdkreis, die Erde bebte und wankte. Und so beschreibt das Lobpreislied, wie es ist, wie die Natur sich verhält, wenn Gott kommt. Es geschehen also diese Zeichen der Macht um Elia herum, aber es berührt ihn nicht. Er merkt, das hier ist nicht Gott. Da ist eine Menge Krach und eine Menge Show. Und eigentlich sollte Gott hier drin sein, aber da atmet nichts Heiliges. Da spricht mich nichts an. Und er muss diese Dinge abwarten. Er muss das Getöse vorbeiziehen lassen. Er muss mit dieser Enttäuschung klarkommen, dass hier ein Feuerwerk abgefackelt wird, aber es macht für ihn keinen Unterschied. Kein Staunen. Also vielleicht hält er sich die Ohren zu, aber da ist nichts, was ihn anspricht. Da ist nichts, was ihn verzaubert. Als also das Krachen der Blitze zwischen den Felsen des Berges so verklungen ist, und das Feuer erloschen, da atmet Elia vielleicht nochmal erschöpft aus. Und ins Warten hinein, da wird kaum hörbar so ein Hauch geboren. Ein sanfter Wind, ein stilles, kleines Flüstern. Und der hebräische Text bemüht sich sehr deutlich zu machen, wie klein diese Stimme ist, dieses Geräusch. So ein Wispern. Und da weiß Elia plötzlich, Heiligkeit steht vor meiner Höhle und spricht zu mir. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich jedem Menschen zu Weihnachten im Zusammenhang mit Advent und diesem Fest, dieser heiligen Nacht, dieses Staunen, Heiligkeit spricht zu mir. Aber plötzlich ist er doch da, Gott, der wie so ein ja, wie ein leises Wehen in mir geboren wird, wie ein Flüstern. Ich wünsche das, aber es ist nicht garantiert. Und es gibt kein Rezept. Und auch das, was Elia hier erlebt, ist kein Rezept, dass das gelingt. Ich glaube aber, dass man hier so eine Art geistliches Prinzip in der Geschichte sieht, so eine Art Regel vielleicht des Glaubens. Und ich möchte das Prinzip mal so fassen: Auf Wunder muss man warten. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber auf Wunder muss man warten. Und deswegen ist die Adventszeit als eine Zeit der Erwartung eine kluge Idee. Da haben unsere kirchlichen Vorfahren den richtigen Impuls gehabt. Es ist eine Zeit, in der Menschen sich auf den heiligen Moment vorbereiten sollen, aber es ist auch eine Zeit, die verdeutlicht, ja, in unserem Leben, da gibt es Zeiten, in denen das Wunder nicht kommt. Die Hilfe, die ich brauche, lässt auf sich warten. Der Gott, den ich hören will, den höre ich nicht. Und ich warte. Es gibt diese Zeiten des Wartens. Und Ich möchte heute eine Challenge, eine Herausforderung aussprechen. Und das ist auf jeden Fall für mich eine Herausforderung. Ich spreche sie für mich aus und vielleicht magst du sie annehmen, vielleicht magst du sie umwandeln für dich, für dein Leben. Also die Challenge heißt die Bewusst-Warten-Challenge. Also nehmen wir einfach mal ernst, dass erstmal eine ganze Menge Lärm an uns vorüberziehen muss, bevor wir in die Ruhe kommen, in der wir in der Lage sind, dieses heilige Flüstern überhaupt erst zu hören in unserer Seele. Wir nehmen es ernst. Wir brauchen das bewusste Warten, um uns auf Gottes Art einzustellen. Weil wir sind immer auf unsere Art eingestellt, wo wir Gott sehen und erwarten und meinen, dass er da sei. Siehe Elia. Und jetzt wird es ungemütlich für manche unter uns, die wie ich so einen Kasten in der Tasche haben, der einem immer ständig sagt, was man tun soll und der einen erinnert und einen Filme zeigt und Spiele spielen lässt. Und ich rede natürlich von unseren schönen Telefonen, von unseren Smartphones, sonstige Geräte, mit denen man sich die vielen kleinen Wartezeiten des Alltags abkürzen kann. Also vielleicht fängt der eine oder andere jetzt an, so ein bisschen unruhig auf dem Stuhl hin und her zu rutschen. Keine Sorge, das habe ich auch getan, als ich die Predigt geschrieben habe, weil ich habe gemerkt, hier geht es auch um mich. Ich spreche also nicht alle an, nicht jeder sagt so, ja, das ist total mein Thema. Aber jeder kann hier überlegen, in welchen Momenten habe ich ein Warten und weiche dem aber eigentlich aus. Weil Warten kann eine Zeit sein, in der ich einfach warte. Also ich spreche jetzt mich an und du darfst dich ansprechen, so wie es für dich gilt. Also in diesem Advent, die vielen kleinen und großen Wartezeiten, auf dem Weg irgendwohin, in der U-Bahn, im Wartezimmer, beim Warten auf Freunde oder auf Familie, aufs Essen, im Café, im Restaurant oder beim Warten, wenn man auf dem Klo sitzt. In der Pause, im Stau. Stell dir vor, dein Warten ist mit Warten erfüllt. Warten auf die eigenen Gedanken, auf das Getöse der eigenen Gedanken, darauf, dass es anfängt, darauf, dass es aufhört, darauf, dass die Gedanken auf die Außenwelt gelenkt werden und mir plötzlich was ins Auge springt und ich merke, hier spricht mich was an. Warten auf das Träumen, auf das Beten. Reden mit dir selbst, reden mit Gott. Fragen, was macht mich eigentlich gerade unruhig? Was bedeutet mein Griff zum Handy oder zur Zeitschrift oder zu was auch immer? Was bedeutet der Griff zur Fernbedienung eigentlich gerade? Ist hier was, was mich anspricht? Ist Gott hier? Ja? Nein? Spricht er mich an? Wie? Wie nicht? Ist hier was Heiliges, was sich mir gerade zuneigt? Das ist die Herausforderung. Wir schützen die Wartezeiten in den nächsten Wochen bis zum 25. Dezember vor dieser schnellen Ablenkung, vor der Unterhaltung. Und das wird für manchen vielleicht ein leichtes sein. Und dann fordere ich dich hin, Entschuldigung, wenn es für dich ein leichtes ist, dann fordere ich dich heraus, in dieser Zeit vielleicht auf ein Verhalten zu verzichten, welches deinen inneren Warteraum klein macht, ja, und belegt. Also schnelles Urteilen, nachdenken über andere Menschen, schlimme Nachrichten verfolgen, in Fantasien leben. Du kennst dich. Manch einem wird es helfen, sich zu überlegen, womit man so ein Warten erfüllen kann. Man kann in die Beobachtung gehen, reine Beobachtung. Entschuldigung. Verzeihung. Man kann kleine Gedanken und Reflexionen zum Beispiel in ein Tagebuch schreiben. Man kann sich begleiten lassen, wenn ich merke, da kommen Themen hoch. Da kommt mir was hoch, wo ich merke, da ist eine Abhängigkeit an bestimmte Dinge, da kann man sich begleiten lassen. Ich halte es nicht aus, das Warten, die Stille. Gespräche suchen über die Erdbeben und über die Stürme, die dann vielleicht aufziehen. Und man kann tun, was der Seele wirklich gut tut. Und jeder, der sich jetzt hier herausfordern lassen möchte, der muss natürlich selber entscheiden, in welcher Form er bewusst warten möchte. Ich Ich möchte heute Nachmittag dazu ein Thema auf unserer Gemeinde-App, also auf dem Infoboard, eröffnen, bei dem wir uns dazu austauschen können. Also Ideen, wie das Warten gestaltet werden kann, Tipps, wie Auszeiten vom Handy gelingen, Erfahrungen, die wir damit machen, Ermutigungen. Möchte ich nachher eröffnen. Und jeder, der sagt, ja, ich möchte da mit reingucken, ich möchte das so ein bisschen für mich wahrnehmen, ich möchte meine Adventszeit damit bewusst gestalten, der ist herzlich eingeladen, teilzunehmen. Und vielleicht ist das Handy tatsächlich für dich kein Thema, aber der Fernseher oder das Radio laufen permanent. Danke dir. Fernseher oder das Radio laufen permanent. Oder du überbrückst Wartezeiten mit einem Rätselblock immer oder mit Romanen. Das ist nicht schlimm, ne? Aber der Warteraum ist damit belegt sozusagen. Hör einfach in dich hinein. Bietet Gott dir hier gerade eine Möglichkeit an, diese inneren Räume für Begegnung mit ihm zu öffnen, zu weiten? Und dann möchte ich dich ermutigen, dass du am besten dafür eine präzise und klare Entscheidung triffst, wie du die Räume des Wartens öffnen möchtest, aber auch wo Zerstreuung ihren Platz haben darf, dass du weißt, was darf ich, wozu entscheide ich mich, worauf möchte ich verzichten und wo haben die Dinge ihren Platz. Also ich möchte es wagen und mich von ein paar meiner großen Ablenker befreien für diese Zeit. Ja, und dann, wenn wir so warten, wenn wir das so durchziehen, kommt dann das Wunder? Werden wir alle an Heiligabend sitzen und die Augen werden uns übergehen vor Staunen und Anbetung? Kommt das Wunder, was du brauchst, wonach du dich sehnst? Kommt's? Ob und wann das Wunder kommt, kann ich dir nicht sagen. Es liegt aber auch nicht allein an dir und an mir. Ja, auch wenn wir den Raum und wenn wir die Tore weit aufmachen. Ich musste an Hanna und Simon denken aus dem Lukas-Evangelium. Zwei Menschen, die ihr Leben lang gewartet haben darauf, dass sie diesen Retter sehen, diesen verkündeten Messias. Und dann wird uns das erzählt im Lukas-Evangelium Kapitel 2, wie sie endlich das Wunder erleben dürfen, als die Eltern den Säugling bringen, um ihn Gott zu weihen. Die beiden, die haben das Wunder erlebt. Aber haben nicht auch in den hunderten Jahren vorher Menschen in den Synagogen und im Tempel genau darauf gewartet? Haben die umsonst gewartet? Dazu in Kürze zwei Dinge, bevor wir zum Ende, zum Finale kommen. Ich bin erstens davon überzeugt, dass jeder Moment, den wir damit verbringen, auf Gott zu warten, und diesen Raum in uns zu weiten, dass der nicht verloren ist, dass wir Raum fürs Heilige machen. Jeder Moment, den wir damit verbringen, ist nicht verloren. Ja, Gott will ja in dir Wohnung nehmen. Er will in mir Wohnung nehmen. Und es ist gut möglich, dass er mit seinem Geist in dir, in mir ein Leben einpflanzt, einen Funken, der eine lange Zeit braucht, in der wir diesen Funken, dieses Leben austragen müssen, bis es Früchte bringt. Das ist das Erste. Diese Zeit ist nicht verloren, die wir warten, auf keinen Fall. Das Zweite ist, auch wenn wir bewusst warten, ja, wir nehmen uns das vor, zu Gott hingeöffnet warten. Niemand von uns weiß, was der Morgen bringt. Bringt morgen Weihnachten, bringt diese Zeit, bringt es ein Wunder, bringt es eine Gebetserhörung oder bringt es mehr vom Gleichen, das Gleiche wie gestern, oder bringt es vielleicht sogar eine Katastrophe? Und deswegen bei allem rechten Warten und uns öffnen, was, glaube ich, absolut seinen Sinn hat, ich weiß nicht, was der Morgen bringt. Aber ich weiß, wer den Morgen bringt. Okay? Ich weiß nicht, was der Morgen bringt, aber ich weiß, wer den Morgen bringt. Und das ist der ewig Treue, das ist der Friedefürst, das ist der wunderbare Ratgeber, der Ewige, der bringt den Morgen zu uns. Der bringt diese Adventszeit zu uns, der bringt auch das nächste heilige Fest, den heiligen Abend, Weihnachten zu uns. Der ist es. Und deswegen weiß ich, dass wir am Ende nicht enttäuscht ankommen. Und dann wird mir jetzt auch klar, dieses Weihnachtsgefühl, was ich suche und dieses Wunder, was ich mir wünsche, es geht bei diesem Weihnachtsgefühl gar nicht um ein Wunder. Es geht gar nicht darum, dass ich auf ein Wunder warte, sondern ich warte auf den Wunderbaren. Ob die Gefühle sich einstellen zum Heiligabend, das weiß ich nicht. Und ob sie dann irgendwie untergehen im Stress oder was auch immer. Ob ich bekomme, was ich meine zu brauchen von Gott, ja, weiß ich nicht. Ist nicht gesichert. Aber es ist, glaube ich, auch nicht das Entscheidende, dass Gott sich einstellt und wieder zur Welt kommt, bis sie ihm ganz gleicht. Das ist durch Jesus Christus abgemachte Tatsache. Ja, dass Gott zur Welt kommt, wieder und wieder und wieder, bis sie ihm ganz gleicht, das ist durch Jesus Christus Tatsache geworden. Und deswegen herzlich willkommen im Advent. Amen.